Bevor ich ein sehr spannendes Interview mit dem Molekulargenetiker Dr. Michael Nils starten werde, habe ich eine spannende Denkaufgabe für dich. Und sie hat mit dem heutigen Thema zu tun. Wenn ein Baseballschläger und ein Ball gemeinsam 1,10 € kostet und der Schläger kostet 1 € mehr als der Ball, was kostet der Ball? Denke bitte mal über diese Aufgabe nach. Du kannst auch gerne nochmal zurückspulen, dir die Aufgabe anhören und finde für dich eine Lösung. Die zweite Aufgabe lautet, wenn sich eine Seerose in einem Teich jeden Tag verdoppelt und der Teich nach 48 Tagen voll bedeckt ist mit Seerosen, nach wie vielen Tagen ist der Teich zur Hälfte mit Seerosen bedeckt? Diese zwei spannende Aufgaben werde ich am Schluss des Interviews auflösen. Es hat mit dem sogenannten schnellen Denken und dem langsamen Denken zu tun. Und um was es da genau geht, freue dich auf ein sehr spannendes Interview. Los geht's.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Michael, auf dieses Interview habe ich mich sehr gefreut. Alleine deshalb, weil unser letztes Interview über das Thema Vitamin D mit dem provokanten Titel Der Vitamin D-Betrug regelrecht einschlug wie eine Bombe. Nicht so sehr in Hunderttausenden von Followern oder eben Menschen, die sich das Video oder den Podcast angesehen haben, sondern vielmehr die Kommentare darunter, weil die finde ich sehr interessant, weil praktisch alle genau das bestätigt haben, was wir besprochen haben, was für eine unglaublich durchschlagende Wirkung Vitamin D haben kann. Ich werde selbstverständlich auch dieses Interview nochmal verlinken. Ich würde dringend empfehlen, auch das nochmal anzuschauen, weil Vitamin D gerade jetzt auch diese dunkle Jahreszeit wiederkommt und es eben umso wichtiger ist, sich mit diesem Thema ebenfalls auseinanderzusetzen. Heute geht es aber um das schnelle Denken und das langsame Denken, beziehungsweise dein Thema, das erschöpfte Gehirn. Und meine erste Frage hier bezüglich ist, es gibt ja zwei Gehirnbereiche. Es gibt das Unbewusste und das bewusste Denken. Und beide haben einen unterschiedlichen Energiebedarf. Und genau das wirkt sich dann auf unser Handeln aus. Wie genau?
Ja, also wir sind einfach unfähig, sozusagen permanent bewusst zu denken. Dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Evolutionsbiologisch betrachtet oder evolutionsgenetisch betrachtet ist es eben so, dass wir tatsächlich zwei Denkmöglichkeiten haben. Dafür gab es sogar einen Nobelpreis für die Entdeckung 2002. Ein Daniel Kahneman war einer der beiden Nobelpreisträger und der war Psychologe. Der wurde aber nicht für Psychologie vergeben, der Nobelpreis, da gibt es ja keinen, sondern für Wirtschaft. Und es ging eben darum, wie man in der Wirtschaft unter Unsicherheit richtig beurteilt und die richtigen Entscheidungen trifft. Und dass das eben oft fehlschlägt, wenn man eben nicht bewusst nachdenkt, sondern einfach routinemäßig sozusagen, man kann das auch kortikale Reflexe nennen, einfach routinemäßig das rausplappert oder das entscheidet, was man eben sozusagen gewohnt ist. Und neue Situationen erfordern aber eben neue Denkweisen, neue Betrachtungsweisen. Und die sind eben anstrengend. Und unter bestimmten Bedingungen fällt uns das schwer. Das kennt eigentlich auch jeder. Man nennt diesen Begriff auch wissenschaftlich Ego-Depletion, also Selbsterschöpfung auf Deutsch übersetzt. Und die Ego-Depletion erfährt jeder. Morgens sind wir einfach fähiger, wenn wir aufgewacht sind, komplex zu denken, kreativ zu sein. Und das nimmt dann, wenn man den ganzen Tag sozusagen kreativ sein will, immer mehr und mehr ab. Und am Abend ist man dann nicht mehr so fähig. Und ich habe das in meinem eigenen Berufsleben ganz stark erfahren. Ich habe da viele Fehler gemacht und dann auch daraus gelernt. Zum Beispiel habe ich, als ich CEO wurde, also Vorstandsvorsitzender eines Biotech-Unternehmens, habe ich meiner Assistentin gesagt, bitte keine komplizierten Gespräche mehr am Abend, also keine Themen mehr einladen. Und ich habe mir selbst zum Beispiel gesagt, ich werde keine E-Mails mehr abschicken nach 5 Uhr abends. Das war wirklich eine Regel für mich, weil ich merkte, dass ich einfach nicht mehr den richtigen Ton treffe, wenn ich nach 5 Uhr abends, nach einem langen Arbeitstag, eben die sozialen Konsequenzen meiner Worte sozusagen noch überdenken musste. Das ging einfach nicht mehr so effizient. Und da war die Gefahr groß, dass man einen Fehler macht, der dann eben sehr viel Kraft kostet, den wieder auszumerzen. Und ich habe dann oft am nächsten Morgen, ich habe dann die E-Mails trotzdem geschrieben, aber nicht abgeschickt, und morgens dann geguckt, was ich da eigentlich formuliert habe, und habe dann oft die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, Gott sei Dank habe ich den nicht abgeschickt. Und morgens dann eben, wenn das Ego wieder aufgefüllt ist, man eben nicht mehr depletiert ist, dann geht es relativ einfach. Dann kann man eben dieses System 2, das Kahnemann, der Nobelpreisträger, eben beschrieben hat, dann später auch in dem Buch Schnelles und langsames Denken, hat er eben beschrieben, dass eben dieses langsame Denken, das eben Energie benötigt und eben depletieren kann, dass das eben kritisch ist, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die ja neu sind, ganz neue Dinge, neue Wege gehen wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich auf dieses Thema gestoßen bin, weil du weißt ja, ich habe sehr viele Jahre zum Thema Alzheimer gearbeitet, sehr viele Bücher auch darüber geschrieben, wie wir Alzheimer-Prävention betreiben können, und zwar sehr, sehr effizient. Also Alzheimer müsste eigentlich niemand bekommen. Wir können wirklich sozusagen effizient uns vor Alzheimer schützen. Es bedarf nur einer gewissen Änderung des Lebensstils von komplett artfremd, wie er heutzutage ist, in bestimmten Bereichen eben artgerechter, sodass eben keine Mängel im Gehirn sind, die dann dazu führen, dass Alzheimer eben entstehen kann. Und ich dachte tatsächlich damals, als es hieß, 50% aller Deutschen haben als primäre Angst vor Alzheimer im Alter, dass dann solche Bücher massivst einschlagen würden, dass jeder dieses zweite, praktisch dieses Buch kaufen muss, weil er ja Angst hat. Und aber es war ja schon praktisch im Cover zu sehen oder im Untertitel, man muss seinen Lebensstil ändern. Und ich glaube, das war schon ein No-Go. Ja? Das heißt, die Angst war nicht groß genug, seinen Lebensstil ändern zu wollen. Und oder wenn die Situation eben es erfordert, eben was anderes zu tun. Und dann dachte ich, okay, da muss es einen Grund dafür geben. Wieso sind Leute nicht bereit, selbst wenn es lebenswichtig wäre für sie, ihren Lebensstil zu ändern? Und habe ich dann eben auf die Suche gemacht nach Antworten. Und Kahnemanns Buch war für mich eigentlich eine Offenbarung. Also, es kann sein, dass sie eben nicht ausreichend genug System 2-fähig sind. Und die Frage war natürlich, warum? Und was Kahnemann damals und auch die ganze Forschung bis damals zum Nobelpreis und eben auch die letzten 20 Jahre nicht beantwortet hatten, war eben, was für eine Energie depletiert eigentlich? Also um was handelt es sich eigentlich, was da depletiert? Denn wenn man das wüsste, könnte man ja sagen, naja, wenn ich weiß, was da depletiert, gibt es vielleicht Möglichkeiten, diesen Speicher irgendwie zu manipulieren, dass er effizienter arbeitet, dass er vielleicht sogar wächst oder dass er, ja, wie können wir das ausnutzen, dieses Wissen? Aber es gab dieses Wissen eben nicht. Niemand wusste eigentlich, was diese ominöse Energie sein soll, die anscheinend dieses System 2, dieses langsame, echte Nachdenken benötigt und die scheinbar System 1, das immer aktiv ist, uns immer routinemäßige Handlungen erlaubt, den ganzen Tag, dass das keine Energie benötigt und mehr oder weniger unbewusst ständig abläuft im Hintergrund. Francis Crick, ein Bewusstseinsforscher, hat es ja auch dann sozusagen den Zombie within genannt, also den Zombie in uns. Ja, ein unbewusstes Wesen, was praktisch die ganzen Tagesroutinehandlungen abspult. Und er sagt, es sei toll, dass wir das haben, weil dann können wir parallel dazu eben dieses System 2 einschalten und kreativ über die Zukunft nachdenken.
Ja. Michael, ich würde ganz gerne nochmal hier die Community abholen, weil wir sind relativ tief im Thema drin. Natürlich habe ich auch dein Buch gelesen. Ich hatte auch schon davor das schnelles Denken, langsame Denken, das Buch gelesen. Das System 1 und 2 ganz kurz erklärt. System 1 ist das schnelle Denken, das eben spontan reagiert, das kaum Energieaufwand benötigt. Und das System 2 ist das langsame Denken, was ich im Moment für einen Laien, der sich noch nie beschäftigt hat, erstmal negativ anhört. Ich möchte doch schnell denken können. Und ja, das ist auch absolut relevant, dass wir in gewissen Situationen intuitiv handeln, beziehungsweise auf der unbewussten Ebene, um keine Zeit zu verlieren. Wenn ein Auto ranrast, dann sollte ich nicht drüber nachdenken, ja, in welche Richtung soll ich jetzt laufen? Oder soll ich vielleicht schnell oder langsam zurück? Nein, wichtig ist zu verstehen, dass eben diese Gehirnanteile unterschiedliche Energien benötigen und dass wir diese Energie im System 2 Denken auch gefühlt langsam verlieren. Und das ist ja genau dein Thema. Mhm. Und unser Lebensstil hat dazu geführt, dass wir eben immer weniger im langsamen Denken unterwegs sind. Das heißt, über eine Sache gründlich nachdenken und gefühlt, für mich zumindest, das ist meine Wahrnehmung und ich täusche mich, denke ich mal, nicht, wenn es auch deine ist, dass auch die Corona-Situation und jetzt aktuell die Ukraine-Situation permanent getrieben durch die mediale Angst genau dazu beigetragen hat, dass wir immer mehr in das Schnelle denken, was in dem Fall, Achtung, wichtig, negativ ist, weil wir eben uns nicht mehr intensiv mit der Sache auseinandersetzen, wie groß ist die aktuelle Gefahr wirklich, was stimmt wirklich, wer behauptet die Wahrheit, wir wissen es nicht, wenn wir eben nur im schnellen Denken unterwegs sind.
Ja, es ist sogar so, dass man sogar Angst davor hat, wenn man sozusagen diese Energie nicht hat, dieses System 2, für System 2 nötige Energie, man hat sogar regelrecht Angst davor, das Gehirn zu überlasten. Ja, also man kommt nicht gar nicht in die Situation, dass man, also man will gar nicht in die Situation kommen, sich mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen, weil es das Gehirn gar nicht machen kann. Wenn die Energie fehlt, geht es halt nicht. Das ist so, wenn ich ein Auto fahre und der Tank ist leer, dann kann ich noch so viel auf dem Gaspedal rumdrücken, es passiert nichts. Und unser Gehirn schützt sich dann eben und sagt, naja, du kannst, hast keine Energie, also mach mit System 1 weiter, weil irgendwie musst du ja weitermachen. Aber um diese Fragen überhaupt zu beantworten, dass uns überhaupt Energie schwindet und dass die Corona-Krise möglicherweise diesen Schwindungsprozess, ja, diesen Kapazitätsverlust dieser Energie, dieser Batterie, die wir irgendwo im Gehirn haben, ich nenne ihn den Frontalhirn-Akku, den muss man erstmal finden. Man muss erstmal wissen, um was handelt es sich überhaupt und wie kann man den beschreiben. Und du hast in meinem Buch gelesen, ich habe 6 Kriterien definiert, die man aufgrund der Forschung der letzten 30, 40 Jahre kannte, 6 Eigenschaften, die diese Energiequelle haben muss. Eine ganz typische ist zum Beispiel, von morgens bis abends nimmt die ab, die Energie. Und morgens, wenn wir aufgewacht sind, ist sie wieder da. Habe ich ja vorhin ein Beispiel erklärt mit meinen E-Mails. Ja, das kennt wahrscheinlich die meisten. Ja. Und dann ist es eben so, wir brauchen sie nicht für System 1, wir brauchen sie für System 2. Das sind schon mal 2 Eigenschaften. Und dann gab es noch ein paar andere Eigenschaften, die ich kannte aus der Literatur. Und dann habe ich alle 6 Kriterien mal genommen und habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe praktisch jedes Hirnteil, jeden Hirnaspekt, jede Funktionalität untersucht, wer erfüllt diese 6 Kriterien. Und es kam eigentlich ganz eindeutig dabei heraus, es gibt eine Region im Gehirn, die ist ungefähr 1% unserer Gehirnmasse, liegt hier im Schläfenlappen, paarig angelegt, und das ist der sogenannte Hippocampus. Mhm. Der Hippocampus ist im Prinzip der beste Kandidat, der einzige Kandidat letztendlich gewesen, der alle Kriterien erfüllte, für diesen Frontalhirn-Akku. Ich nenne es deswegen Frontalhirn-Akku, weil im Frontalhirn ist unsere Exekutivzentrale, da treffen wir die Entscheidung, das ist hier direkt hinter der Denkerstirn, da ist also unser Kurzzeitgedächtnis, was über wenige Sekunden hinweg unsere Gedanken jonglieren kann, in Gehirnströmen. Aber wenn wir unsere Gedanken erinnern wollen, also komplex denken möchten, also die Fähigkeit haben müssen, über 1 Minute, 2 Minuten, möglicherweise 10 Minuten, möglicherweise über Tage hinweg einen Gedanken voranzutreiben in unserem Gehirn, auf seine möglichen Auswirkungen, wenn ich jetzt mich so verhalte oder so verhalte, diese Auswirkungen zu durchdenken, dann reicht mir mein Kurzzeitgedächtnis nicht. Ich muss das abspeichern, ich muss meine eigenen Gedanken sozusagen erinnern können. Mhm. Und nur dazu ist der Hippocampus fähig. Und da dessen Kapazität aber begrenzt ist, ist sozusagen immer weniger Ladekapazität an Erinnerungen tagsüber möglich. Das heißt, immer weniger System-2-Fähigkeit möglich, je mehr ich meinen Hippocampus genutzt habe. Und jetzt kommt eben das Erschreckende. Der Hippocampus hat das Potenzial, als einzige Hirnzentrale, als einzige Hirnregion, lebenslang zu wachsen. Aber die Forschung auch schon an Alzheimer hat gezeigt, es ist ja eine hippocampale Demenz, also eine Demenz, die vom Hippocampus ausgeht, dass in der deutschen Bevölkerung oder überhaupt weltweit, in der modernen Gesellschaft, der Hippocampus nicht wächst, was sein natürliches Potenzial wäre, sondern er schrumpft. Er schrumpft um 1 bis 1,5% pro Jahr. Das heißt, unsere Fähigkeit nimmt pro Jahr konsekutiv ab, dass wir fähig sind, System 2 einzuschalten. Im Worst-Case-Szenario ändern wir, als ohne despektierlich zu sein, im Alter Stasse. Wir sind nur noch fähig, das zu tun, was wir immer getan haben. Wir sind nicht mehr bereit, selbst wenn es notwendig wäre, unseren Lebensstil zu ändern. Und wenn der Alzheimer im Alter kommt, das müssen wir ja wissen, und genau dort aber die Kapazität maximal reduziert ist, System-2-Fähigkeit, dann habe ich auch kein Interesse, meinen Lebensstil zu ändern, selbst wenn ich es müsste, um mich jetzt vor Alzheimer sozusagen zu schützen oder den Prozess umzukehren, was ja möglich wäre.
Ist es auch so, dass je älter man wird, je kleiner der Hippocampus wird, je schmaler das langsame Denken wird sozusagen, das Stufe 2 Denken, desto mehr folgt man auch einem Narrativ, Kann man das so sagen oder ist es zu sehr vereinfacht?
Ja, es ist sogar ein bisschen extremer, ja. Es ist gar nicht vereinfacht. Da folgt sogar eine gewisse, ja, fast schon fatale Logik daraus. Es ist ja so, der Hippocampus merkt sich alles sehr schnell und sehr, sehr effektiv. Also unsere Gedanken, die im Frontalhirn herumrauschen, die rauschen ja nur für einen Bruchteil einer Sekunde mal möglicherweise durchs Frontalhirn und Geistesblitz. Aber ich erinnere mich mein Leben lang an diesen Geistesblitz. Warum? Weil ich einen Hippocampus habe. Der Hippocampus lernt instantaneous, ja, also augenblicklich, was ich einmal gemerkt, gesehen, gehört, also erlebt oder eben gedacht habe, merkt er sich. Das ist einzigartig. Keine andere Hirnregion kann das. Ja? Und die Kriterien, dass es etwas langfristig merkt, ist, dass es emotional bedeutsam sein muss. Also es muss merkwürdig sein. Es muss merkwürdig sein und die Merkwürdigkeit sozusagen kommt durch die Emotion. Ja, und es kann jegliche Emotion sein, Freude sein, aber eben auch Angst. Jede Emotion sorgt dafür, dass der Gedanke oder das Erlebnis gespeichert wird, und zwar langfristig gespeichert wird. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich bin in einer Situation, wo ich gar keine Speicherkapazität mehr habe, weil mein Hippocampus schrumpft. Also mein Frontalhirnakku hat praktisch keine Kapazität. Und jetzt kommt die Situation, dass ich mit Angst Informationen bekomme, die sehr viel mit Angstemotionen arbeitet. Wie wir es jetzt die letzten 2, 2,5 Jahre erlebt haben, ganz extensiv. Dann zwinge ich meinen Hippocampus dazu, es sich trotzdem zu merken. Die einzige Möglichkeit, es sich trotzdem zu merken, ist aber, indem es alte Erinnerungen überschreibt. Ja, ich kann ja sozusagen nur Neues mir merken, wenn ich sozusagen jetzt Platz schaffe, der nicht da ist, indem ich Altes rausschmeiße. Das heißt, ich reduziere meine Individualität, die ja meine persönlichen Erinnerungen lebenslang beruht ja auf Individualität. Also alles, was ich mein Leben lang gemerkt und gefühlt und gedacht habe, macht mich ja aus als Mensch. Und wenn es sozusagen jetzt neue Informationen, diese Informationen, die mein Ich ausmachen, meine Individualität, wenn diese Informationen sozusagen überschrieben werden, weil neue Informationen reinkommen, die dann mein Leben bestimmen, dann bekomme ich im Prinzip eine Art uniforme Gesellschaft, ja, die alle das Gleiche denken, weil sie alle mit den gleichen Informationen gefüttert werden, während die eigene Individualität immer mehr und mehr schrumpft.
Ja, verstehe.
Das ist eine ganz, ganz krasse Entwicklung. Und die Frage ist natürlich jetzt erstmal, warum schrumpft der Hippocampus überhaupt? Ich meine, du hast ja schon erwähnt, die Corona-Krise oder die Maßnahmen haben dazu geführt, dass möglicherweise dieses Prozess sich beschleunigt hat. Und das ist tatsächlich der Fall. Da gibt es ganz gute Evidenz dafür.
Auch Bewegungsmangel beispielsweise, was du auch
ja, es gibt, Buch zu genau, also es gibt im Prinzip einerseits es gibt zwei sozusagen Hinweise, die ganz klar erkennen lassen, warum das so sein muss. Der erste ist, alle Mechanismen, die wir benötigen, dass der Hippocampus lebenslang wächst, ja, wachsen kann. Dazu gehört Bewegung, da werden Hormone freigesetzt in der Bewegung, die nicht nur für körperliche Fitness sorgen, sondern gleichzeitig die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus anregen. Mhm. Und diese Bildung neuer Hirnzellen, die da entstehen, das sind die IP-Adressen unserer Erinnerungen. Ich nenne die IP-Adressen, weil die Erinnerungen werden ja nachts dann hochgeladen vom Hippocampus in den sogenannten Neokortex, also die große Hirnplatte sozusagen, Festplatte, die wir hier oben haben.
Große Hirnrinde, ja.
Die große Hirnrinde, der wird jetzt hochgeladen, weil da ist enorm viel Speicherplatz. Dann ist der Hippocampus praktisch wieder frei für neue Informationen am nächsten Morgen. Das ist praktisch diese Eigenschaft Nummer 2 des Frontalhirnakkus. Ich bin am Morgen wieder sozusagen aufnahmefähig. Aber der Hippocampus merkt sich trotzdem, wo es abgelegt worden ist im Neokortex. Also es ist wie so eine Cloud, ja, und die IP-Adressen zu dieser Cloud, also zum Neokortex, ist im Hippocampus verortet. Das sind die Ortszeitneuronen und die werden jeden Tag neu gebildet. Es kommen immer neue dazu, sodass wir immer ein Leben lang neue IP-Adressen generieren können. Aber das Schrumpfen bedeutet, dass diese Bildung neuer Hirnzellen gestört ist. Das heißt, ich bilde keine neuen IP-Adressen und die Konsequenz ist, es kommt zu einem Überschreiben, wenn ich gezwungen werde, mir etwas zu merken, was ich mir eigentlich gar nicht merken will. Die Leute sind ja alle nicht bereit, also viele Leute sind nicht mehr bereit, neue Informationen, die lebenswichtig wären, wie zum Beispiel unsere Vitamin-D-Botschaft, hören zu wollen. Die wollen das nicht hören. Warum? Weil sie keine IP-Adressen haben für diese neuen Informationen. Dann machen sie aber einen Fernseher.
Ja? Da muss ich rein, weil da möchte ich ganz wichtig ergänzen. Ich halte es für einen sehr wichtigen Punkt. Ins Gegenteil ist sogar der Fall. Die wollen gar nichts Neues anlegen, die haben da schon was belegt. Und ich finde, das ist sehr, sehr auffällig. Das ist uns beiden, weil wir uns schon lange mit dem Vitamin-D-Thema beschäftigen. Vor allem während der ganzen Corona-Phase. Ich habe noch nie so häufig gelesen, wie gefährlich anscheinend eine Überdosierung mit Vitamin D ist. Das bedeutet, die Menschen kommen zum ersten Mal wirklich intensiv in Kontakt mit Vitamin D, haben eine Schublade, ich nenne es immer Schubladen, da oben mit, Achtung, Vitamin D kann gefährlich sein. Und es kann, das Wort, das Gehirn kann nicht kann und könnte, sondern es ist gefährlich. Und wenn dann Information kommt, wie zum Beispiel dieses sensationelle Video von dir zum Vitamin-D-Thema, unser letztes Interview, dann wird sofort abgeblockt, weil eben diese Schublade schon belegt ist und das zu viel Energie kosten würde, diese jetzt schon bestehende alte Information zu überschreiben. Kann man das so sagen?
Ja, es ist keine es sind keine freien Plätze für neue IP-Adressen da. Das heißt, unser Gehirn wird System 2 nicht einschalten wollen, weil es gar nicht eigentlich geht und blockiert dann sozusagen diese neuen Informationen und schützt sich. Es schützt ja sozusagen die alten IP-Adressen, weil eben keine neuen sozusagen da sind. Und die alten könnten ja nur, wenn man jetzt neue Informationen aufnehmen würde, würden ja die alten überschrieben werden. Das heißt, wir würden praktisch frühere Erinnerungen verlieren. Welche das sind, weiß keiner. Aber sie werden definitiv, gehen die verloren. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil das kann auch niemand nachvollziehen. Ich weiß ja nicht, was ich vergessen habe aus meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, ein Erlebnis vor 3 Monaten oder vor 3 Jahren, was ganz, ganz toll war, ist plötzlich weg, aber ich habe ja keine Erinnerung mehr dran. Also weiß ich ja gar nicht, dass diese Erinnerung verloren gegangen ist. Aber durch neue Informationen, bei mangelnder Neurogenese, bei mangelnder Bildung neuer Hirnzellen, die IP-Adressen schaffen, kommt es unweigerlich zur Löschung von IP-Adressen beziehungsweise Umbenennung von IP-Adressen, die erinnern an etwas anderes. Und dann ist eben so, trotzdem werden aber dauernd neue Informationen geliefert mit sehr viel Emotion. Dafür sind die Brisantthemen, die Sondermeldungen, die Tagesschau und dann gleich hinterher noch eine Sondersendung täglich, immer die gleichen Informationen, die sind auch sehr, sehr repetitiv. Und dadurch kommt es zum permanenten Überschreiben von IP-Adressen. Und diese Informationen nimmt man aber notgedrungen auf, weil man ja routinemäßig seinen Fernseher anmacht. Man macht nicht routinemäßig einen Kanal bei dir auf und schaut nach, was für Informationen könnten lebensrettend sein. Nein, man schaut sich die Informationen an, die sensationell aufgebaut werden, mit viel, viel Emotionen verpackt werden. Und die steuern dann praktisch unser Leben und vernichten aber gleichzeitig unsere Vergangenheit.
Deswegen möchte ich gern jetzt an dieser Stelle des Interviews vielleicht mal drüber sprechen, was denn besonders wichtig ist, damit wir Stufe 2 wieder aktivieren. Ich denke da sofort an 2 Themen, nämlich zum einen der gesunde Schlaf, der mit Sicherheit einen ganz großen Einfluss hat, wo viele Menschen darunter leiden. Und zweitens, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die Bewegung, welche Art von Bewegung, wie häufig, um das Gehirn sozusagen mit BDNF, heißt es, glaube ich, mit einem Dünger zu düngen.
Brain-derived neurotropic factor, also das heißt, es ist ein im Gehirn selbst produzierter Neurotroph, das heißt Nervenzellen, wachstumsfördernder Faktor.
Ist wie ein Dünger.
Wie ein Dünger. Es ist aber nur einer von, ich habe in der Zwischenzeit über Dutzend dieser Dünger identifiziert. Manche dieser Dünger produziert zum Beispiel der Muskel selbst. Wenn Muskel zum Beispiel aktiviert wird, also wenn er zuckt sozusagen, setzt er ein Hormon frei, das nennt sich Irisin. Und Irisin hat Stoffwechselfunktionen, über die brauchen wir jetzt nicht reden, aber es hat eine Nebenfunktion, es ist ein Aktivator der Neurogenese, also der Bildung neuer Hirnzellen, die ja nur im Hippocampus stattfinden kann, also später von der adulten, beim Erwachsenen noch stattfindenden hippocampalen, also Hippocampus stattfindenden Neurogenese. Also da gibt es ein ganzes Dutzend von Faktoren. Auch EPO wird ja bei Sport sozusagen freigesetzt, Erythropoietin oder Spriesel der Kapillaren im Muskeln, die dann sozusagen für eine bessere Durchblutung sorgen, wenn man wieder Sport treibt. Also ein Trainingseffekt, VEGF heißt der, Vascular Endothelial Derived Growth Factor, also ein Wachstumsfaktor, ist ein potenter Wachstumsfaktor auch für den Hippocampus und. Und das ist ein Bereich, Bewegung, ganz wichtig, dass der Hippocampus wachsen kann. Das ist auch gezeigt worden, bei 70-Jährigen hat man sozusagen die in eine Gruppe zusammengestellt, die eben ist gegen der Gewohnheit von nur ein paar 100 Metern am Tag zu laufen, wirklich mal jeden Tag 3-4 Kilometer spazieren gehen sollte, verglichen mit der Gruppe, die weiterhin sozusagen ein stationäres Leben führte. Und nach einem Jahr hat man den Hippocampus nochmal vermessen, also am Anfang der Studie und am Ende. Und ein Jahr lang sich eine Stunde bewegt haben, deren Hippocampus ist um 2% gewachsen. An Volumen zugenommen, 2%. Und in der stationären Gruppe, die also praktisch ihr Leben so fristet, wie man es eben in Seniorenheim so tut, wo der Weg eigentlich nur noch zum Fernsehraum ist oder zur Küche oder zur Kantine und ganz wenig Bewegung eben, 400 Meter maximal am Tag, denen ihr Hippocampus ist um 1,4% geschrumpft.
Das heißt, eine Differenz von 3,4% innerhalb von einem Jahr. Und ganz wichtige Aussage ist, weil viele Menschen denken ja, Gehirnzellen können nicht wachsen, die kann man nur kaputt saufen. Ja. Das ist aber Quatsch. Denn Gehirnzellen können haben wir gerade gehört, bis ins höchste Alter wachsen und das mit verhältnismäßig wenig. Und wir sind jetzt gerade nur beim Thema Bewegung, mit Bewegungsaufwand. Großartige Aussage.
Natürlich ist auch Ernährung wichtig. Wir brauchen Baustoffe. Auch mit der Ernährung kommen sehr viele Hormone. Vitamin D ist zum Beispiel ein Hormon. Vitamin D ist ja eigentlich ein Vitamin, aber wird zu einem Hormon umgewandelt.
Calcitriol, ja.
Ganz interessante Wirkungseigenschaften auf die Bildung neuer Hirnzellen, Hippocampus, auf deren Stabilität, dass die lebenslang uns auch erhalten bleiben. Und deswegen wurde gezeigt, dass diese niedrigen Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel, die eben auch für die schlimmen Corona-Verläufe verantwortlich sind, die sind eben auch verantwortlich, dass das Alzheimer-Risiko enorm hoch ist. Das heißt, ein Vitamin-D-Spiegel, der uns 125 Nanomol oder ja, das sind 50 Nanogramm pro Milliliter, dieser Wert, der uns praktisch nahezu 100% vor Corona schweren Verläufen schützt, also statistisch zero, das ist publiziert worden, dieser Wert gegenüber dem Wert von 30, den wir im Winter im Durchschnitt haben, erhöht das Alzheimer-Risiko um Faktor 3. Und Alzheimer ist eine hippokampale Demenz und die Ursache ist eben das Nichtwachstum neuer Zellen, der mangelhafte Wachstum und gleichzeitig die Schrumpfung des Hippocampus aufgrund einer gestörten Steuerung, zum Beispiel unseres Stresssystems.
Drei Sätze noch zum Thema Omega-3 in Bezug
auf Omega-3 ist natürlich ganz essentiell. Es ist so, das Hippocampusvolumen steht in direkter Korrelation zu unserem Omega-3-Index. Und das ist nicht verwunderlich. Das heißt, je höher mein Omega-3-Index, umso größer mein Volumen. Ideale Index wäre 8, 9, sogar 10 oder 11%. In Deutschland haben wir einen Durchschnitt von 4,5%. Und das ist natürlich ein paar...
Veganer noch weniger.
Noch weniger, weil die eben gar keine aquatischen Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Das heißt, sie nehmen eben das Algenöl zu sich, was ja vegan wäre. Mhm. Und da gibt es ja das Buch Algenölrevolution, wo man das dann auch nachlesen
kann. Ein Buch.
Mache ich ein bisschen Produktwerbung. Aber der Punkt ist, wenn der Mangel eben da ist und der ist in unserer Bevölkerung, dann haben wir ein Problem. Deswegen habe ich die Algenölrevolution auch geschrieben. Und ich glaube, im letzten Kapitel rede ich auch schon von einer Art Zombie-Apokalypse. Das heißt, wenn wir nur noch System 1 fähig sind, was Francis Crick den Zombie Within nennt, also dann sind wir praktisch nur noch Zombies, die nicht mehr bewusst Entscheidungen treffen können oder umsetzen können, zumindest nicht in dem Maß, wie es notwendig wäre. Und der Omega-3-Mangel ist mit einer Ursache dafür. Deswegen ganz wichtig, eben aquatische Omega-3-Fettsäuren ausreichend zu sich zu nehmen. Jetzt haben wir praktisch angerissen, die Bausteine, den Lebensbereich Ernährung, Bewegung haben wir besprochen. Schlaf hast du angesprochen, natürlich ganz wichtig, weil natürlich erstmal der Upload stattfindet nachts. Also unser Hippocampus kann sozusagen inhaltlich, was die Information, die er tagsüber gespeichert hat und die langfristig behalten möchte, die kann er nur hochladen, wenn wir schlafen. Die findet im Tiefschlaf statt, in den frühen Morgenstunden, also in den frühen Abendstunden. Also die ersten Schlafphasen, man nennt die Slow-Wave-Sleep, Tiefschlaf, richtig massiver Tiefschlaf. Wir bewegen uns nicht, wir sind ganz tief im Schlaf. In diesen Phasen wird repetitiv das tagsüber Erlernte, Erfahrene, Gedachte hochgeladen auf den Neokortex, repetitiv deswegen, weil der Hippocampus lernt einmalig. Er hört was, sieht was, denkt, wir denken was und es ist gemerkt. Der Neokortex kann das nicht. Und dort zu lernen, muss man wiederholt etwas machen. Das kennt man vom Klavierspielen, das kennt man von Vokabeln lernen. Muss man wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und das gilt dann eben auch für die Tagesereignisse, die Tagesgedanken, die der Hippocampus abgespeichert hat. Die müssen, um permanent gemerkt zu werden im Neokortex, repetitiv erzählt werden. Ich sage immer so scherzhaft, der Hippocampus wird nachts zum repetitiven Geschichtenerzähler. Mhm. Erzählt sozusagen im Neokortex, welche Informationen wichtig sind. Und das Entscheidungskriterium ist eben, was emotional bedeutsam war. Und deswegen ist gerade, dass wir nachts, gerade die letzten Abendstunden, bevor wir ins Bett gehen, in den Tagesnachrichten, in diesen Sondersendungen hören, reingedrückt bekommen in den Hippocampus, das wird dann nachts natürlich hochgeladen, verdrängt andere Erinnerungen und sorgt dafür, dass wir eben kaum noch anders denken können, wie in diesem Panikmodus, der uns faktisch propagiert wird.
Vielleicht noch ein ergänzender Punkt an dieser Stelle, Michael. Das Thema Alkohol ist ja weit verbreitet und Alkohol kappt sozusagen diese Tiefschlafphase, wo eben das Gelernte nach oben verfrachtet wird. Man schläft tatsächlich durchaus besser ein. Das heißt, ich sage immer, den Regierungssprecher, die innere Stimme, besäuft man bewusstlos, sodass sie eben rumlallt. Man kriegt nicht mal mit, welche Sorgen und Probleme einen plagen, schläft besser ein. Aber das Gelernte, das wird nicht mehr hochverfrachtet. Und deswegen ist Alkohol auch ein großes Problem. Und wie das jetzt mit Cannabis und der möglichen Legalisierung sein wird, da habe ich keine Ahnung mit. Aber ich denke mal nicht, dass es einen äußerst positiven Einfluss haben wird.
Vermute ich nicht. Interessanterweise hilft Cannabis, deswegen lasse ich es mal immer weg, weil es ist dubios ein bisschen. Es hilft sogar bei der Neurogenese. Es wird auch als Antidepressivum benutzt, teilweise. Aber langfristig sind die Konsequenzen eben so, dass es schädlich ist auch für andere Hirnregionen. Ja, es kommt zu einer Verdünnung, zum Beispiel des Frontalhirn, Cortex und so weiter. Okay. Und das heißt, langfristig ist es keine gute Idee, das Zeug zu sich zu nehmen, aber in der Schmerztherapie und kann es sogar hilfreich sein. Das ist ein bisschen dubios. Ich würde es aber keinem empfehlen als Booster für seinen Hippocampus, weil, wie gesagt, die Nebenwirkungen sind einfach zu gravierend. Und es ist sozusagen ja auch so, wenn wir wollen, dass unser Hippocampus, unser Frontalhirn-Akku lebenslang wächst, dann müssen wir vor allem erstmal die Mängel beseitigen und die Toxine sozusagen weglassen. Toxine sind eben Alkohol zum Beispiel. Aber die Mängel, das ist vor allem das Wesentliche. Und Mangel an Bewegung, Mangel an bestimmten Nährstoffen, Mangel an Tiefschlafphasen, ja, das sind Kriterien. Aber auch Mangel an Lebenssinn gehört dazu. Ja, wenn wir keinen Lebenssinn mehr haben, dann ist nachgewiesen worden, steigt das Alzheimer-Risiko dramatisch. Und Alzheimer ist im Prinzip nichts anderes als ein Biomarker für einen schrumpfenden Hippocampus. Genauso wie die Depression. Die neuen Hirnzellen, die täglich entstehen können, sind sozusagen Modulatoren unserer Immunantwort. Die sind ideal postiert, weil sie fangen sozusagen die neuen Informationen auf, die wir in der Umgebung wahrnehmen, und sind ideal postiert mit den anderen IP-Adressen, die ja schon da sind, für unsere früheren Erfahrungen. Und wenn jetzt irgendwas Neues passiert, kann ich das abgleichen, augenblicklich über den Hippocampus mit den früheren Erfahrungen, die ich habe. Und ich jetzt feststelle, naja, ein typisches, vielleicht ein blödes Beispiel von mir ist, ich fahre durch den Wald mit dem Fahrrad. Ja, oder jogge durch den Wald und höre ein Geräusch. In dem Moment erschrecke ich natürlich. Mein Stresslevel geht hoch. Und ich drehe mich um, weil historisch, also evolutionsbiologisch, ja, könnte es ja ein böser Wolf sein oder ein Bär, der jetzt da durch den Wald tapst. Also, dass wir erschrecken, ist sozusagen in unserem System drin, evolutionär. Wir müssen erschrecken, weil wenn es was Gefährliches ist, müssen wir auch sofort reagieren können. Dann schaue ich aber rum und sehe ein Eichhörnchen, ja. Eichhörnchen könnte auch gefährlich sein, hat ja immerhin scharfe Zähne, aber ich weiß aus meiner Vergangenheit, aus den IP-Adressen, die ich schon angelegt habe, ein Eichhörnchen ist ungefährlich. Und die neuen Nervenzellen, die jetzt praktisch diese Wahrnehmung registrieren, und die alten IP-Adressen, kombinieren die ihre Informationen und sagen meinem Stresssystem, beruhig dich. Und die Stressantwort wird reduziert. Wenn ich aber keine neuen Nervenzellen habe, die da gebildet werden, ist meine Stressantwort permanent hoch. Die wird ganz, ganz langsam da runtergefahren. Und deswegen ist diese Bildung neuer Hirnzellen letztendlich die ultimative Möglichkeit, Depressionen zu behandeln. Oder umgekehrt, eine Depression ist die Folge einer mangelnden Neurogenese. Mhm. Und alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, machen nichts anderes in ihrer Endstrecke, als Neurogenese anzuregen. Typische Antidepressiva, die chemischen, erhöhen den Serotoninspiegel. Das hat man gesagt, der Mangel an Serotonin ist sozusagen die Ursache für Depressionen. Aber in Wirklichkeit macht Serotonin nichts anderes, wie die Neurogenese anregen. Und der Mangel an Serotonin ist wirklich mit ein Grund, warum eben dann es zu einer gestörten Neurogenese kommt. Aber es sind eben viele andere Mängel, die eben auch dazu führen. Deswegen haben Leute, die sozusagen jetzt die Depression nur behandeln mit einem Antidepressivum, so eine hohe Rezidivrate. Mhm. Also eine viel höhere als Leute, die es mit Sport bekämpfen oder mit Sportprävention betreiben.
Und mit guter Ernährung, gerade in Bezug auf eben Serotonin, weil viele wissen nicht, dass ungefähr 90-95% unseres Serotonins im Darm gebildet wird, dass der Darm bei ganz vielen Menschen einfach nicht mehr funktioniert aufgrund unseres typischen Lebensstils. Und dass wir eben auch, um aus Serotonin nachts das Melatonin werden zu lassen, unser Sandmännchenhormon, was uns in einen sehr angenehmen Schlaf bringt, dass wir eben auch dann über die Zwischenschritte diverse Vitalstoffe braucht, Magnesium, B6 beispielsweise, Folsäure, wo praktisch alle im Mangel sind. Und wenn man dann eben nur mit chemischen Keulen arbeitet, das mag den Menschen kurzfristig möglicherweise helfen, aber es ist eben auf lange Sicht gesehen ein komplett falscher Ansatz.
Ja, ist komplett falsch. Und ich meine, Melatonin, das hast du Stichwort gerade gegeben, ist ja, sorgt für einen angenehmen Schlaf, aber sorgt vor allem für Tiefschlaf. Mhm. Und ist gleichzeitig ein potenter Wachstumsfaktor für die Neurogenese.
Und dann noch ein ganz starkes Antioxidans.
Ja, absolut.
Das ist auch der Grund, warum, da bin ich sehr stolz, dass meine Firma Vita Moment, wir haben ein Melatonin-Produkt auf den Markt gebracht, was wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe, auch bezüglich der Feedbacks, dass Menschen, die schon ewig Schlafprobleme hatten, die sprühen sich dann 2-3 Mal mit dem Sprüher in den Mund, so eine halbe Stunde, bevor sie zu Bett gehen, und dann sagen die, sie schlafen wieder. Und das mit einer ganz einfachen Möglichkeit. Das ist schon wirklich toll, was man heutzutage machen kann, wenn man sich an der Natürlichkeit orientiert. Noch besser wäre es, man hat einen grundsätzlich super gesunden Lebensstil und produziert eben alles selber. Aber das dauert halt eben einen Ticken länger, bis man dahin kommt.
Ja, das Problem ist halt, man ist dann auch in einen Teufelskreis gefallen. Also wenn die Neurogenese blockiert ist, dann sich selbst rauszuziehen und die Motivation zu entwickeln, jetzt sozusagen den Lebensstil so zu ändern, dass die Neurogenese wieder ist, das war schon ein Außenproblem. Also man kann sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Münchhausen konnte es, unser einer kann das nicht. Das heißt, da braucht er wirklich Hilfe von außen. Und dann kann eben so eine Intervention hilfreich sein. Ich habe die auch in meinem Buch, zum Beispiel Alzheimer ist heilbar, beziehungsweise die Formel gegen Alzheimer, sage ich dann auch, wie diese Intervention aussehen muss, wenn zum Beispiel anstatt Depression schon der Schritt weiter ist, die Entwicklung Richtung Alzheimer, man eine Diagnose bekommt. Das entwickelt sich jetzt Richtung Alzheimer bei Ihnen. Dann ist es eben nicht eine Todesnachricht, ja, jetzt, mein Hirn stirbt jetzt ab und dann sterbe ich ab, sondern es ist, dann geht es eben darum, man kann dann noch den Hebel rumdrehen, da gibt es Studien dazu und die Hintergründe sozusagen, wie das zu machen ist, beschreibe ich in meinen Büchern, aber das schafft man eben nicht mehr alleine und da braucht man eben dann eben Hilfe und eben auch für den Nachtschlaf dann eben dann oft gestört ist, auch mit Angstsymptomatiken und ja, System-1-mäßigen, sozusagen kortikalen Reflexen, die immer den gleichen Gedanken kreisen lassen, das dann praktisch auch im Schlaf einen hindert. Das zu durchbrechen ist dann ganz wichtig. Und deswegen ist zum Beispiel auch Melatoningabe eine Option. Oder auch Johanniskraut ist eine Option, was wesentlich nebenwirkungsfreier als die modernen Antidepressiva und nach neuestem Cochrane Report, der vor ein paar Tagen rauskam, auch genauso effizient ist. Allerdings habe ich das schon vor 10 Jahren in meinen Büchern beschrieben, dass es genauso effizient ist. Gegen sehr viel Widerstand, aber in der Zwischenzeit ist es bewiesen. Und ja, man kann dafür sehr viel tun, soll das tun. Ich habe vorhin gesagt, ein Biomarker für das Schrumpfen des Hippocampus ist Alzheimer. Ein Biomarker ist auch Depression. Denn Depression ist ja das Korrelat, das neuronale Korrelat für die Depression ist eine mangelnde Neurogenese. Und die mangelnde Neurogenese in ihrer Endstrecke bedeutet Schrumpfen des Hippocampus. Und wenn ich jetzt sozusagen die Depressionsraten weltweit anschaue, als ich das Buch geschrieben habe, das erschöpfte Gehirn, habe ich Daten gehabt von 2019 im Sommer, Weltgesundheitsorganisation, wurde publiziert im Sommer 2019. Weltweit, global, Krankheit Nummer 1, Depression. Die höchste Rate, die je gemessen wurde an Depressionen weltweit. Wir haben schon Höchststand an Depressionen erreicht.
Und dann kam Corona.
Dann kam Corona und eine Publikation im Lancet, die dann 2 Jahre später war, 1,5 Jahren Corona, zeigt, dieser Höchststand hat sich verdreifacht.
Verdreifacht?
Verdreifacht. Die schweren Depressionen haben sich sogar versiebenfacht.
Ach du.
Das sind verschiedene Schweregrade. Oh. Im Mittel hat sich verdreifacht. Und je schwerer die Depression schon war, also wenn ich eine Grad-3-Depression hatte, ging das massiv hoch auf Richtung Grad 4. Und weil viele V3 waren, hat sich Grad 4, also die massivste, die schwerste Depression, massiv erhöht um 7-fache weltweit. Und das ist ein ganz klarer Indikator. Und auch die Alzheimer-Raten haben zugenommen. Ja, also weil die Leute gar nicht mehr man muss sich mal vorstellen, jemand, ja, ist in einer Alzheimer-Entwicklung und wird isoliert, wird alleingelassen. Ich meine, gerade das Soziale haben wir vorhin ausgelassen als einer der Faktoren. Das Soziale ist einer der wichtigsten Faktoren für einen gesunden Hippocampus. Wir sind soziale Wesen. Was wir lernen emotional geschieht meistens, indem wir uns mit anderen Menschen verbinden und Gespräche führen, uns in die Augen schauen und in diesen zumal sozialen Kontakten wird ein Hormon freigesetzt, das nennt sich Oxytocin. Das ist für Paarbindung, gesellschaftliche Bindung, ja, die Mutter-Kind-Beziehung ganz essentiell. Deswegen wird es bei der Geburt wird's ja freigesetzt. Da kommt ja auch der Name her. Gute oder leichte Geburt. Ich würde bezweifeln, dass eine Geburt leicht ist. Ich bin froh, dass ich ein Mann bin in dem Fall. Aber der Punkt ist ja, der Punkt ist auf jeden Fall, es wird dort freigesetzt und löst die Wehen aus. Und Oxytocin hat aber nicht nur die Funktion, eben die Wehen auszulösen, sondern in dieser Phase dafür zu sorgen, dass der Hippocampus massiv wächst bei der Frau. Ein massives Wachstumssignal bekommt, damit sozusagen alles, was jetzt erfahren wird in dieser neuen Situation, wo man ein Kind bekommt und ein Kind dann hat, auch Prolaktin, was die Milchdrüsen anregt, hat diese Funktion, den Hippocampus zum Wachstum anzuregen. Und Prolaktin und Oxytocin in Kombination dann sorgen dafür, dass eine ganz enge, auf Erinnerung beruhende Mutter-Kind-Beziehung entsteht. Und dieses Oxytocin wird aber nicht nur bei Geburt freigesetzt, sondern immer dann, wenn wir emotional in Kontakt mit Menschen treten. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, was passiert, wenn Menschen dieses unsoziale Distanzieren machen, wenn sozusagen das Faziale, also das Gesicht, verhüllt wird, wenn ich Leuten isoliere, nur weil sie einen positiven Test haben, wenn sie noch nicht mal krank sind, ja. Das ist alles, hat alles dazu geführt, dass, ja, dass ich davon ausgehen kann, Oxytocin-Level haben massiv abgenommen in der Gesellschaft. Und die Endstrecke eben, Depression und Alzheimer haben zugenommen. Das heißt, wenn man, ich warte mal auf Daten jetzt, aber wenn man jetzt mal analysieren würde, als Probe man nehmen würde in der Bevölkerung, 30, 40, 50, 60-Jährige, würde jetzt nach 2,5 Jahren Corona die Hippocampi vermessen. Und die vergleichen mit den Durchschnittswerten, die 30, 40, 50, 60-Jährige, der 80-Jährige noch vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren hatten oder vor 2 Jahren. Ich bin ziemlich sicher, die Schrumpfungsrate lag deutlich über 1 bis 1,5%.
Wahnsinn. Ich werde hier unter die Podcast-Folge beziehungsweise unter das Video einiges an Links verfrachten, wie zum Beispiel natürlich zu den erwähnten Büchern, also ganz klar das erschöpfte Gehirn, dann auch die Algen, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war das nochmal, die Algenrevolution?
Algenölrevolution.
Algenölrevolution, dann auch das Alzheimer-Buch, also diese 3 Bücher werde ich verlinken. Dann werde ich auch den Immunkick, den kostenlosen Kurs verlinken. Ich werde auch einen Link zum Melatonin machen, falls jemand unter Schlaf, Einschlaf- und Durchschlafproblemen leidet, einfach mal als Test. Omega-3 ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Also all das findet man hier unter diesem Video. Und ich werde jetzt meine Community ganz herzlich darum bitten, dass sie dieses Video, diese Podcast-Folge einfach teilen an Menschen, wo sie wissen, die sind gerade so auf der Kippe, die wissen nicht richtig, was ist gerade richtig, was ist falsch. Weil die Menschen, die völlig überzeugt sind von dem Fahrplan, der gerade gefahren wird, es ist schwierig, denen dieses Thema näher zu bringen, weil dann kommt ja noch die kognitive Dissonanz mit dazu. Man verteidigt eben das sein eigenes Narrativ sozusagen. Aber ich würde auch gerne dieses Video nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass es möglich ist, das Stufe 2-Denken wieder einzuschalten. Aber man muss erstmal darauf hingewiesen werden, dass es überhaupt diese Trennung gibt, Stufe 1 und Stufe 2-Denken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer dieses Video bis zum Schluss hier verfolgt hat oder diese Podcast-Folge, der kriegt hoffentlich ein Gespür dafür. Gleich, Michael, du kriegst gleich das Schlusswort. Der bekommt hoffentlich ein Gespür dafür, dass wir alle in der Macht stehen, tatsächlich Stufe 2 wieder einzuschalten. Michael, es war mir, wie ich das manchmal gerne sage, ein inneres Blumenpflücken mit dir, dieses Interview zu führen. Wir haben uns auch privat schon viel ausgetauscht und es ist einfach unfassbar, was für ein Wissen du hast und wie wissenschaftlich du an diese ganzen Themen rangehst. Deswegen vielen Dank für dieses 2. Interview. Ich gehe davon aus, es war nicht das letzte. Du hast noch ein paar andere Themen. Wir können auch mal das Thema Alzheimer ein bisschen näher beleuchten. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Und jetzt gehören dir als mein sehr geschätzter Gast die Schlussworte.
Ja, ich wollte eigentlich nur kurz einwerfen. Also erstmal vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich unterhalte mich unheimlich gern mit dir, auch privat. Wir treffen uns ja ab und zu. Aber ja, ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben bis zum Schluss, sind definitiv System 2-fähig. Allein schon, wer es einschaltet, ist es wahrscheinlich. Und was ich sagen will, ist, und das wäre immer die Frage, die dann gerade zu diesem Thema immer wieder mir gestellt wird, wie gehen wir damit um, mit denen, die es nicht hören wollen? Und man darf jetzt nicht abwertig sein oder abschätzig sein oder überheblich sein, wenn man sozusagen hinter die Kulissen schaut und gesehen hat, was tatsächlich abläuft und dann sich wundert, warum es die anderen nicht sehen wollen. Man muss den Leuten helfen, man muss wirklich jedem helfen, unser eigenen Ja, Seelenheil willen, ja, weil wenn wir nicht die Mehrheit überzeugen, dann werden wir in einer Gesellschaft leben, die letztendlich dominiert wird von Menschen, die tatsächlich nur noch Zombies sind.
Michael, jetzt möchte ich doch noch mal ganz kurz ein Schlusswort, weil wir hatten uns ganz kurz vorhin noch unterhalten. Ich habe schon diese zwei Beispiele mit den Seerosen und mit dem Baseball und dem Ball dazu erwähnt. Und du hattest gesagt, dass du kürzlich bei einem Familienfest auch auf so ein Beispiel, ich sage jetzt mal bewusst in Gänsefüßchen reingefallen bist. Auch du unterliegst selbstverständlich dem System 1-Denken. Das ist ja
Richtig.
auch nichts Schlimmes. Aber würdest du einmal noch dieses Beispiel nennen, wo du auch ad hoc eine Antwort hattest, die aber dann falsch war?
Ja, ich war sogar dann stolz drauf, dass ich es ganz schnell hatte. Es ging darum, dass mein Bruder, mein Neffe hatte 18. Geburtstag, in die Runde eine Frage stellte, wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Und ich sofort, ja, der Februar hat 28 Tage. Und ich dachte dann, die Fangfrage, es ist ja immer, warum stellt jemand so eine Frage? Und das Bauchgefühl muss einem eigentlich, gibt einem das Signal, da muss irgendwas faul sein, schalt System 2 ein. Und ich habe sogar System 2 eingeschaltet für einen Moment und habe gesagt, naja, ich muss jetzt aufpassen. Es gibt ja noch diese Schaltjahre, ne, wo
Alle
der
4
Februar
Jahre.
29 hat. Und sagt natürlich dann der Februar und war ganz stolz darauf, dass ich die Ausnahme noch gleich entdeckt habe. Ja,
Dabei sind es alle Monate,
alle
klar.
Monate haben 28 Tage. Ich war natürlich, und ich habe mich dann nur beruhigt sozusagen über meine eigene sozusagen Denkschwäche, weil ich weiß ja aus Studien, die habe ich auch im Buch erwähnt, dass es vollkommen egal ist, welchen Bildungsstand man hat, welche Lebensphase man sich befindet, ob man sozusagen, ohne despektierlich zu sein, irgendwie mal auf dem Bau arbeitet und Routinearbeit jeden Tag abspult, mehr oder weniger, oder ob man in Harvard studiert. Es gibt Studien, die zeigen ganz klar, ob man System 2 oder System 1 einschaltet, ist vollkommen egal. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, oder mit Lebenserfahrung. Es geht einfach darum, zu erkennen, dass man in gewissen Situationen eben dazu neigt und vor allem in so einem Meeting, wo dann, also so eine Geburtstagsfeier, wo man natürlich dann zeigen will, man ist schlauer als die anderen, ist man natürlich noch mehr dazu geneigt, schnell zu denken.
Dann haut mal einen raus.
Haut mal einen raus und ja,
Und
war
lag
ganz
falsch.
toll. Ich fand klasse, dass mir das passiert ist irgendwie. Und ich berichte auch überall darüber, wo ich kann, weil es einfach zeigt, dass wir alle nur Menschen sind und eben nicht überheblich sein dürfen. Und wenn man dann eben Gefahr läuft, eben nicht mehr zu erkennen, dass man hätte System 2 einschalten müssen, dann ist man wirklich in einem Zombie-Modus gefangen und das ist gefährlich.
Wunderbar. Und wie es eingangs im Intro erwähnt hatte, werde ich jetzt die Aufgabe lösen, die ich ja eingangs gestellt habe. Und zwar, viele Menschen denken ja, dass wenn ein Ball zum Schläger 10 Cent mehr kostet, dann muss der Schläger ja ein, oder wie war das nochmal? Jetzt bin ich gerade selber, jetzt stolper ich gerade selber meine eigene Aufgabe. Es ist so, die Frage war ja, wenn ein Baseballschläger und ein Ball zusammen 1,10 € kostet und der Schläger kostet 1 € mehr als der Ball. Wie viel kostet dann tatsächlich der Ball? Das ist die Frage. Und die Lösung, die die meisten wahrscheinlich aus dem System 1 heraus erwähnt hätten, das ist eben dann, der Ball kostet 10 Cent. Stimmt aber nicht. Es sind nämlich 5 Cent, weil der Schläger kostet 1,05 € und der Ball kostet 5 Cent. Und damit kommen wir auf die gesamte Summe von 1,10 €. Also ich glaube, ich habe die Aufgabe jetzt nicht 100% wiedergegeben, aber zumindest war das
Richtig.
die korrekte Lösung.
Der zweite Teil war dann richtig, die Erklärung, aber ich
Der
muss
erste
natürlich
Teil war nicht
sagen, ich muss
richtig.
auch jedes Mal stolper ich drüber, wenn ich so ein Beispiel bringe, wie so verschiedene Zahlenspiele, immer mit dem gleichen Thema, dass man eben das nochmal genau wiedergibt und vor allem die Frage auch gleich von vornherein korrekt stellt.
Richtig
Weil,
gut, dass ich es am Eingang zumindest korrekt gestellt habe, aber jetzt haben wir auf
ja.
jeden Fall die Lösung dazu. Oder auch die zweite Frage möchte ich auch gern gelöst haben, da sind wir auch durch. Wenn sich eine Seerose in einem Teich jeden Tag verdoppelt und am ersten Tag ist eine Seerose da und der Teich, dieser Teich nach 48 Tagen voll mit Seerosen bedeckt ist, nach wie vielen Tagen ist der Teich dann zur Hälfte mit Seerosen bedeckt? Und auch da ist Stufe 1 Denken, sagen die meisten Menschen nach 24 Tagen, weil 24 auf 48 ist diese Verdoppelung sozusagen. Stimmt aber nicht. Es ist nämlich ein Tag vorher, weil der Tag war, also ein Tag vor dem 48. war die Hälfte bedeckt und dann verdoppelt sich's auf den 48. Tag und dann ist eben alles bedeckt. Also auch hier, man kann ja gerne mal diese zwei oder in dem Fall mit deiner Aufgabe noch mit den 28 Tagen. Wie viele Monate haben 28 Tage? Gerne mal mit seinen Freunden, Bekannten nennen Und einfach mal so ein bisschen reinhören, wie viele Menschen auf System 1 denken und wie interessant sie das finden, wenn sie erkennen, ups, okay, wenn ich jetzt länger darüber nachgedacht hätte, wäre ich möglicherweise auch auf die Aufgabe gekommen. Mhm. Ja, Michael, vielen Dank für das Interview.
Dank dir.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.